31, Vers 45. Sind immer noch im Jakobsleben. Ein Mann, der zwar schon Gott gefunden hat und zu dem Gott geredet hat, auch schon hörbar, aber trotzdem ist er noch ein Mann, der den letzten Schritt noch nicht getan hat. Und zwar Rettung zu finden in Gott. So zu erkennen, dass er auch nicht nur der Vater von Isaak ist und von Jakob und der Gott, den er jetzt anbetet, sondern der Schritt in seinem Leben, dass er sagt, ja, du bist jetzt ganz und gar vollkommen mein Gott und ich bin dein Knecht. So, und wenn wir so weit kommen, werden wir sehen, wie er sich heute, wie er Gott findet, so, und sogar mit ihm kämpft. So. Also wir sind gerade an dem Punkt in Jakobs Leben, wo er sich seinen Feinden stellen muss, seinen Ängsten, seinen Sorgen, auch zum Teil selbst verschuldet. Er muss sich jetzt bald Esau stellen, seinem Bruder, den er betrogen hat mehrmals. Er muss sich seinem Vater bald stellen. So. Er muss sich Laban jetzt stellen, heute. Und er muss sich Gott stellen. So, lass uns lesen. Dann nahm Jakob einen Stein, stellte ihn als Denkmal auf. Und Jakob sprach zu seinen Brüdern, sammelt Steine. Also letzte Woche, während ich da war, Laban hat ihn schon eingeholt. Jakob hat seine Frau und seine Frauen und seine Kinder und Knechte, Esel, alles, was er hat, halt gepackt, ist abgehauen, wollte fliehen ohne Konfrontation. Hat nicht geklappt. Laban war schneller. Ne? So, jetzt haben sie sich ausgesprochen. Gott hat aber zu Laban gesagt, hey, du redest nichts anderes als freundlich mit meinem Jakob.
Okay.
So, ne, also gab es keinen Krieg. Und Jakob hat erfahren, so, okay, Gott sorgt wirklich für mich. Ne? Und jetzt machen sie diesen Bund, so, dass sie nicht mehr, dass sie sich nicht bekämpfen werden. Nicht Laban und seine Knechte, nicht Jakob und seine Familie. So, jetzt nehmen sie diesen Stein, Vers 46, und Jakob sprach zu seinen Brüdern, also zu seiner Familie dort, sammelt Steine. Da nahmen sie Steine, errichteten einen Steinhaufen und aßen dort auf dem Steinhaufen. Und Laban nannte ihn Jegar Sahaduda oder so ähnlich. Jakob aber nannte ihn Gal-ed. Bedeutet das Gleiche. Dieser Jegar Sahamava, was auch immer, ist aramäisch, bedeutet Steinhaufen des Zeugnisses und Gal-ed ist hebräisch und bedeutet ein Steinhaufen ist Zeuge. Und Laban sprach, dieser Steinhaufen sei heute Zeuge zwischen mir und dir. Darum wird er Galed genannt. Und Mizpa. Mizpa heißt Wachturm. Weil er sprach, der Herr wache zwischen mir und dir, wenn wir einander nicht mehr sehen. Wenn du meine Töchter aber schlecht behandelst, wenn du zu meinen Töchtern hinzu andere Frauen nimmst und kein Menschen dazwischen geht, siehe, so ist doch Gott Zeuge zwischen mir und dir. Und weiter sprach Laban zu Jakob, siehe, dieser Steinhaufen und dieses Denkmal, das ich errichtet habe zwischen mir und dir, dieser Steinhaufen sei Zeuge und dieses Denkmal ein Zeugnis dafür, dass ich niemals über diesen Steinhaufen hinaus zu dir kommen will und dass auch du niemals in böser Absicht über diesen Steinhaufen oder über dieses Denkmal hinaus zu mir kommen sollst. Der Gott Abrahams und der Gott Nahors sei Richter zwischen uns. Der Gott ihres Vaters, Jakob, aber schwor bei dem, den sein Vater Isaak fürchtete. Und Jakob brachte ein Opfer dar auf dem Berg und lud seine Brüder ein zu essen. Und sie aßen und sie übernachteten auf dem Berg. Also was sie errichten, ist kein Opfermahl oder irgendwas, sondern es ist eine Grenze. So, es ist ein Grenzstein, es ist ein Wachturm. So, es ist eine klare Trennung zwischen der Familie und der Familie. Was sind diese Laban hat halt persönliche Erfahrung mit Jahwe, mit dem Gott Israels, mit dem Schöpfer von Himmel und Erde, aber er hat auch seinen Gott, ne? Wo wir gesehen haben, sein Gott hat seine Tochter geklaut und unterm Sattel versteckt. So. Ne? Er verbindet die Götter, aber Jakob ist da ganz klar und sagt, nee, diese Mischung gehe ich nicht ein. Es gibt nur einen Gott. Bei dem Gott schwöre ich. So deinen Schwur nehme ich nicht an. Ja. Und auch diese klare Trennung ist ganz wichtig. So ein, ist auch für uns im Geistlichen ganz wichtig. So, wir haben mit der Welt nichts mehr zu tun und die Welt hat nichts mehr mit uns zu tun. Ja. Es ist vielleicht noch so wie hier, wo Laban sagt, ja, ich komme zu euch nicht, ich komme euch nicht mehr besuchen. Ist vorbei. Bis hierhin und weiter nicht. Aber wenn du mich besuchst, dann nur freundlich. Und so sollte es bei uns halt auch sein. So ein, dass wir überhaupt eine klare Trennung sehen und auch erkennen, so nein, es gibt viele Götter, aber es gibt nur einen, der lebt. Es gibt nur einen, der alles erschaffen hat. Dieser Gott ist allmächtig und allwissend und wird sich nicht korrigieren für nichts, weil er keine Fehler macht. Dieser Gott hat, trifft Entscheidungen, die über unsere Zeitalter hinausgehen, bis in alle Ewigkeiten, sondern weil er über der Zeit steht und sieht. Schon, was in 1000 Jahren ist, das hat er schon, bevor er überhaupt die Zeit gegründet hat, gesehen. Und was gestern war, er ist unabhängig von Zeit und Raum. Und dann siehst du den Menschen halt, und es gibt zwei Arten von gläubigen Menschen. Die einen sehen das und erkennen das an und sagen, ja, ich ordne mich seiner Allmacht unter. Und seine Allsicht und Allwissenheit. Weil ich bin begrenzt in Zeit und Raum und kann nicht weitersehen als das, was vor mir liegt. Und auch in den Bereichen, die mir zu viel sind, wo ich Angst habe oder Sorgen, auch in dem stelle ich mich unter und vertraue auf seine Weisung. Auch wenn ich sterben könnte vor Furcht oder sterben könnte vor Schmach und vor Schmerz innerlich. Ich vertraue auf diese eine kleine Lampe, die da an meinem Fuß ist, die er mir schenkt für den nächsten Schritt. Und die andere Kategorie von Gläubigen erkennt seine Allmacht nicht an, seine Autorität als solches und vermenschlicht ihn. Ja. Und so gibt es viele Christusse, so wie Paulus das im 2. Korinther sagt, oder viele Evangelien oder viele Geister und Auslegungen. Es ist immer dann, wenn der Mensch zur Torheit kommt und zum Hochmut, dass er sich ein Bild machen könnte von Gott oder ein Bild machen könnte von Jesus. So ist er. Viele Gemeindeformen und Kirchenformen sind der Satan auf den Schlüpfer getreten. Weil sie irgendwann an den Punkt kamen, wo sie geistlich so hochmütig waren, dass sie dachten, so sieht Jesus aus. Das ist Gott. Und nur so. Und alles, was meinem Bild abweicht von ihm, das ist nicht Gott. Das ist eine Sache, die gefährlich ist, weil wir hatten das im Korinther jetzt so, ich kann nur von mir selber aus messen und bewerten. Ich kann nur von meiner Erfahrung her und von meinem Glauben und Überzeugung her kann ich euch messen in eurem Glaube. So nur von meinem Erfahrung her, von dem verschimmerten Bild, verschimmert, nee, verschwommenen Bild, das ich von Jesus habe, durch das bisschen, was ich schon erkannt habe. Aber ich kann nur danach vergleichen und sagen, ja, das ist dann Jesus ähnlich oder nicht. Aber das ist eben diese Torheit und dieser Hochmut, der uns alle immer wieder zu Fall bringen wird, der uns dazu bringt, Brüder und Schwestern zu richten, nicht in irgendeiner Gemeinde ankommen zu können. So der meint, ich bin nun besser und richtig in meiner Glaubensumsetzung als mein Nächster. Nur weil uns bestimmte Sachen nicht passen. Ne? Und das ist eben das Problem, wir werden nie uns selber finden. Wir werden nie eine Gemeinde finden, die uns selber entspricht. Da müssen wir selber Gemeinde gründen. Dann gibt es aber ein Problem, dann kommen Leute dazu, die auch ihr eigenes Bild haben und ihre eigene Erfahrung. Es wird nie passen. Deswegen sollen wir es nicht vergleichen, sollen uns kein Bild von Gott machen. Wir können es nicht. Da, wo ich meinen Gott zu erkennen, da kommen Situationen, wo ich Gott ganz neu erkenne. Und alles von Bord werfe, was ich erkannt habe, weil ich auf immer einen anderen Blickwinkel habe auf die Sache und sage, ja, da war ich dumm. Oder kindisch. Oder sogar fleischlich. Aber was wir machen müssen, ist uns diesen großen Schöpfer, diese Person, die wir nicht fassen können, dessen Namen wir noch nicht mehr ertragen würden, würden wir ihn hören. dieser Schöpfer, der wie ein Wind an uns vorbeiflüstert, weil wir sonst zerbrechen würden und zermatscht wären in seiner Herrlichkeit. Ein Gott, der nicht selber kommen kann, sondern sich als uns selber formt, als ein Mensch, damit wir überhaupt ihn erkennen können und annehmen können, weil wir ihn einfach nicht ertragen können, weil er so herrlich ist und so groß und so mächtig. Unser Kopf würde explodieren, dass wir sind nicht würdig, dem zu ertragen. Aber da bedarf es halt die Demut, sodass ich halt mein Leben führe und sage, ja, du bist mir zu mächtig und zu groß. Und ich, auch wenn ich es tue, weil ich als Mensch das machen muss, ich mache mir ein Bild von dir oder meine, ich habe ein Bild von dir, aber ich will offen sein, dass du dieses Bild verwirfst, wenn es nicht dir entspricht. Ich will meinen Gott nicht vermenschlichen. Dafür ist er viel zu groß. Und da haben viele Christen Probleme mit und das ist ein Herzensproblem. Dass sie es nicht ertragen können, dass sie Gott nicht verstehen können. Oder dass Gott in seinem Wort total anders ist als das, was sie sehen und empfinden oder wollen. Oder was die Welt um sie drumherum will. Die ein Herzensproblem haben, die hassen das, dass Christus ein Eckstein ist in dieser Welt. Ein Anstoß. Die hassen das und können es nicht ertragen, dass es eine Grenze gibt und eine Trennung zwischen gottlosen Menschen und gottesfürchtigen Menschen. Die hassen das, dass man nicht zwei Herren gleichzeitig dienen kann und sind hin und her geworfen und zerbrechen dran. Aber dann gibt es die Kategorie Mensch, die vom Herzen her glaubt und Gott annimmt und liebt. Auch wenn sie zu dem Punkt kommen, dass sie immer wieder fallen, aber sie stehen auf und akzeptieren diesen Gott als den Herrn. Und kommen immer wieder in der Erkenntnis zum Frieden, ich kann und muss auch Gott jetzt nicht verstehen. Weißt du, Jakob hat hier echt ein schweres Leben gerade. Ja. Und ist jetzt mittlerweile 97 Jahre alt. Hat nicht nur zu Hause mit seinen Frauen und Kindern Probleme und Stress, sondern halt auch mit seinem ganzen Umfeld, mit den Segnungen Gottes, den Verheißungen. Ich meine, der Typ ist gesegnet und wird immer reicher an allem, aber dennoch seelisch und emotional ist er echt geplagt und belastet. Ständig in Furcht. Und das ist der Punkt, wo ich meinem Gott so dankbar bin, dass wenn meine Feinde kommen, wenn meine Sorgen überhand nehmen und mich einnehmen, wenn meine Ängste da sind und ich nicht weglaufen kann und sie mich einholen, weil sie schneller sind. In den Bereichen, wo ich Gott nicht erkennen kann und nicht verstehe, wo ich denke, warum muss ich hier durch, warum muss ich das ertragen, warum bin ich so, warum bist du so? In den Bereichen kann ich Frieden finden. Ich bin so dankbar gerade für die Zeit im Wald. Gerade auch, wo Internet nicht war, weil dieser Ast unsere Leitung zerbürstet hat. Wo du einfach die Bibel nehmen musst, wenn du mal Freizeit hast. Oder frühmorgens aufstehst, kannst keine Nachrichten lesen. Ne? Oder gucken, was bei Freunden passiert. Was bleibt dir? Das ist die Zeit, wo du dann da sitzt und kannst dich nicht ablenken, hast aber auch keine Kraft zum Arbeiten in den kurzen Pausen dazwischen. Wo du einfach da sitzt dann und in den Himmel guckst und erkennst, wie wunderschön eigentlich alles ist und wie friedlich, wenn es nicht stürmt. Wie gut es aussieht, so wenn Licht da ist und wie meine eigene Seele sich freut, nur über so ein paar warme Sommerstrahlen oder Sonnenstrahlen, ne? Obwohl es kalt ist, um mich drumherum. Ich gebe euch einen Frieden, der euren Verstand übersteigt. Und der Verstand ist es, der uns Probleme macht. Und das werden wir auch jetzt sehen, in Jakobs seiner Problemlösung. Ich meine, naja, lass uns. Und Laban, Kapitel 32, stand am Morgen früh auf, küsste seinen Enkel und seine Töchter, segnete sie und dann ging er und er kehrte wieder an seinen Ort zurück. Jakob aber ging seines Weges. Da begegnete ihm Engel Gottes. Und als er sie sah, da sprach Jakob, wow, das ist das Heerlager Gottes. Und er gab ihm jedem Ort den Namen Mahana Jim. Zwei Lager bedeutet das. Das Lager Gottes und sein Lager. Ist echt ein gesegneter Typ, ja. Ich wünsche mir das, seit ich Christ bin. Ich will Engel sehen. Und der darf das zweimal, ne? Der sieht die Engel da auf der Himmelsleiter hoch und runter, sieht dann auch ein Stück offenen Himmel so und kann sich das mal angucken, wie sieht es da oben aus. Ne? Jetzt läuft er hier seinen Weg lang und Gott schenkt ihm diesen Moment, den er braucht. Öffnet seine Augen, dass er wie, wie hieß der Prophet, der seinem Knecht, wo dem seinem Knecht die Augen geöffnet wurde? Elisa und Gehasi, genau. Elisa sieht, genau wie er hier, diese Herrscher von Engeln in ihrer Bedrängnis. Ne? Und ist ganz ruhig. Die Streitwagen Gottes. Die mächtigen Krieger und Soldaten. Wo nur ein Engel reicht, der vor dir steht und selbst der Johannes oder wer auch immer fällt auf die Knie und fängt an anzubeten, obwohl er so Gott liebt. Ne? So ein, und auch Jakob selber wird hier einen Moment die Augen geöffnet in seiner Angst, weil jetzt geht's Richtung Esau. So ein, ne, und er sieht, ich bin nicht alleine und meine Knechte sind nicht die Soldaten, die mich hier beschützen, sondern guck dir das an. Guck dir dieses Lager an. So, das Lager Gottes. Ne? Aber das reicht nicht, einfach nur das zu sehen, weil unser Verstand versteht so vieles. Und wir Menschen sind gut da drin, in Bildern zu sprechen und Dinge zu erklären. So ein Bücher zu schreiben, so dass man selber, obwohl man die Erfahrung nie gemacht hat, voll überzeugt ist. Als ob man die Erfahrung selber durchlebt hat schon. Ja. Aber es bleibt alles trotzdem nur in unserem Verstand, bis wir damit konfrontiert sind mit der Wahrheit. Und dann erkennen wir, dass wir das überhaupt nicht leben können, auch wenn wir überzeugt sind davon. Ja. Und so wird es dir jetzt auch nichts bringen, Engel zu sehen in deiner Situation oder was auch immer. So ein, du musst durch deinen Kampf durch, damit du selber erfährst, so, dass Gott zu allem fähig ist. Ja. Und Jakob sandte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau, ins Land Seir, in dem Gebiet von Edom. Diesen gebot er und sprach, so sollt ihr zu meinem Herrn Esau sagen, so spricht dein Knecht Jakob. Ne? Als Herr ist er gegangen, als Knecht kommt er wieder, ein gebrochener Mann, demütig. Ja, als er Esau und seinen Vater verlassen hat, so, da wollte Esau ihn umbringen, ne? Weil er sich selber zum Herrn gemacht hat. So ein, mit eigener Kraft und mit Klugheit. So ein, aber hier kommt er zurück jetzt und er muss zurück und er muss Esau treffen. Er kann nicht um Esau drum herum gehen. Er muss durch. Und er rennt nicht weiter weg, sondern er rennt dem entgegen. Und das ist eine Sache, die wir auch lernen müssen. So, wir können nicht wegrennen. Wir können vielleicht in manchen Situationen wegrennen, weil Gott zulässt, aber wir werden dem nicht entrinnen. So, und das ist das Schlimmste überhaupt, so in den Punkten, wo ich schwach bin, mich meiner Schwachheit zu stellen. Und auf Kraft zu hoffen. So zu laufen, als ob Kraft da sein wird. So, und nicht mich hinzusetzen und zu sagen, ja, ich bin schwach und ich werde schwach bleiben. Wir haben das alle in bestimmten Situationen in unserem Leben. So, weiß ich, wir können uns unsere Schwachheit ergeben oder wir können sie akzeptieren, aber dann Gottes Kraft annehmen und darauf bauen. Paulus rühmt sich seiner Schwachheit und das tue ich auch. Ich bin immer schwach. Ich brauche es nicht verheimlichen. So ein, früher oder später fällt jede Maske, die ich mir aufsetze, wo ich Heiligkeit vorbringe oder einen guten Lauf. So ein, irgendwann kommt der Moment, wo ich euch alle enttäuschen werde. Und irgendwann kommt der Moment, wo ihr mich enttäuscht. So, weil wir alle schwach sind. Und da bin ich dankbar, dass dieser Apostel Paulus, den Gott berufen hat, um uns Heiden zu erreichen, dass der so ehrlich war. Auch mit sich selbst. Und dass der akzeptiert hat, auch die Schwachheiten der anderen und ihre Menschlichkeit. Aber was Paulus auch geschenkt hat und gebracht hat, ist Sieg. Und zwar nicht durch meine Kraft, sondern durch Gottes Kraft. Durch den Geist Gottes. Dass man die Sünde sogar für tot halten kann und für überwunden. so dass man den Satan abwehren kann und überhaupt nicht auf ihn hören muss, so dass er wegrennt. So, dass man Sieg hat und Disziplin und Selbstbeherrschung über sein Fleisch und die Dinge, die einen beherrschen und die schlechten Angewohnheiten. Dass es eine Wachstumsstufe gibt und ein Älterwerden zu einer Reife, wo man sich erwachsen auch benimmt und erwachsen bleibt. So ein Glauben. Und das ist eine Sache, die ja, da bin ich Gott dankbar, dass ich das von Anfang an wollte und immer noch will. Ich bin nicht zufrieden damit, einfach nur gerettet zu sein und dann renne ich rum wie so ein Kleinkind, aber wirke total behindert für reife Christen, weil ich schon erwachsen bin oder sein sollte. Und die gucken mich an und sagen, oh Mann, der hat immer noch, ich kann mit denen nicht vernünftig reden, ich kann, werde nicht erbaut von der Person, sondern ich muss jetzt runterkommen mit meinen Erfahrungen, Wissen und muss Jesus als Retter bringen und als Lieber, Weg, so als eine Tür, durch die man gehen kann. Ich muss ihn wie ein Kind auf meinen Schoß nehmen, diesen erwachsenen Menschen, und der so viel schon erlebt hat mit Gott, und muss ihn streichen wie ein Kind und sanft sein und leichte und weiche Worte nehmen, einfache Worte und immer wieder das Gleiche sagen. Gott ist für dich da, Gott sorgt für dich, Gott ist mächtig, Gott besiegt alles, der hat einen Weg für dich, du bist gesegnet und berufen, Jesus wird kommen, so, und du wirst dein neues Zuhause haben, so, und du kommst dadurch, jetzt wein doch nicht, steh auf, ist nur ein bisschen Schorf auf dem Knie, so, du kannst weitergehen, beiß die Zähne zusammen, ne, das sind, oder nein, du fällst nicht ab, so, weil du gesündigt hast, weil du willst es ja nicht, so, und du kämpfst ja dagegen an, du bist ja nicht zufrieden damit, fleischlich zu leben, oder sündhaft zu sein, oder gottlos, so, ein das sind, und das will ich nicht. Ehrlich, als Kind war das vollkommen in Ordnung. Aber als Jugendlicher dachte ich, ich bin absolut erwachsen. Erwachsener als jeder Erwachsene, den ich kannte. Sondern wurde ich reifer und habe meine Torheit erkannt, dass ich nichts erkenne. Ne? So ein, und weißt du, ich will irgendwann, will ich wirklich dieser alte Opa sein, der weise ist. Der fest ist, der ruhig ist, der Gott, seinen Gott kennt. Und der damit umgehen kann, mit kleinen Kindern im Glauben, mit Teenies, mit jungen Männern und mit alten Männern klarzukommen. So ein Zeugnis und ein Vorbild zu sein in allem. Nicht hin und her gerissen. Nur weil wieder eine Situation kommt, die für mich schwer oder beängstigend ist. So ein, das ist ein Heerlager von Engel um dein Leben drumherum. Streitwagen Gottes. Die für dich und für deine Kinder und für deine Frau, für deine Freunde, für jeden in deiner Nähe kämpfen. So wichtig bist du. So getragen und so beschützt bist du. Du musst nicht vor Esau wegrennen. Dich nicht vor Esau fürchten. Du musst nicht vor Labern wegrennen. So ein, du musst doch nicht mit Gott streiten. So ein, wir können ruhig sein und vertrauen. Aber das können wir nicht. Außer wir haben diesen Glaubensschritt schon getan, wo wir gewachsen sind und erfahren haben und gekämpft haben und uns verletzt haben, wo wir gesehen haben, wie Gott wieder verbindet und eine Krücke ist manchmal für uns. Hauptsache, wir können weiterlaufen. So ein, dein ganzes Bücherlesen wird dich kein Stück im Glauben voranbringen. Dein ganzes Bibelstudieren wird dich keinen einzigen Schritt in die Praxis führen. So ein, das lehrt dich nur der Kampf und die Bedrängnis und die Versuchung und das Fallen und das Scheitern. So ein, bis wohin hatte ich gelesen? Weiß ich gar nicht mehr. Moin. Ja. Und die Boten kehrten wieder zu Jakob zurück und berichteten ihm, ja, wir sind zu deinem Bruder Esau gekommen. Aber er zieht dir auch schon entgegen. Tja, und 400 Mann mit ihm. Da fürchtete sich Jakob sehr. Und es wurde ihm Angst. Und er teilte das Volk, das bei ihm war, und die Schafe und die Rinder, die Kamele, die zwei in zwei Lager. Denn er sprach, ja, wenn Esau das eine Lager überfällt und es schlägt, so kann doch das übrige Lager entkommen. Schafft es nicht, Gott zu vertrauen. Und da kann ich ihm nicht richten. Und auch Gott richtet ihm da nicht. Und sagt zu ihm, na, Vertraust du mir immer noch nicht? Jetzt hau ab, ich suche mir einen anderen Vogel, mit dem ich mein Volk gründe. Er kann das nicht, obwohl er schon so viel gehört und gesehen hat. Gott selber kam zu ihm und hat gesagt, hey Jakob, mach dich jetzt los, geh ins verheißene Land, ich segne dich. Ich bin mit dir, wenn du mir vertraust. Aber er kann es nicht. Und so kann ich das auch nicht von dir oder von meiner Frau oder von irgendjemandem erwarten. Da kann ich noch so viel predigen. Und das Schlimmste, was ich machen kann als Christ, wenn ich Unglaube bei einem anderen Christen sehe oder einen falschen, kompliziertes Herz oder was auch immer, ne? Das Schlimmste, was ich machen kann, ist, mein Predigtbuch aufzumachen und anzufangen zu predigen, was denn die Wahrheit ist. Als ob das jemand hilft. Ich hasse diese Christen, die wieder mit ihren Bibelfersen auf mich zudreschen, ne? Und mir beweisen wollen, dass ich im Unrecht bin oder schwach oder was auch immer, ne? Oder die hochmütig kommen und sagen, so tun, als ob sie nie Sorgen oder Ängste hätten. Als ob sie immer Glauben und Freude hätten. So nie weinen würden oder Dunkelheit oder Fragezeichen, ne? So die sich selber antünchen und geheuchelt sind, weil, als ob sie Jesus Christus persönlich sind. So, wo ich denke, du Sack, geh weg, du bist hässlich, echt. Ich sitze jetzt lieber neben meinem Bruder, der raucht und der egoistisch ist und ob man ein Schimpfwort sagt oder einen weltlichen Wandel hat, so, aber der ist wenigstens ehrlich mit mir. Ne, und ich kann mich irgendwie verbinden, weil der will es auch nicht sein. So genauso wenig wie ich. Ne? So, der versteht und hat Mitgefühl mit mir. Nicht nur, und du stehst da und guckst nun von oben herab, als ob du irgendwie mehr Gnade findest in Gott als ich. So, ne? Weißt du, Gott will nicht, dass wir hässlich sind und getüncht. So, und ich bin auch dafür dankbar, dass ich das erfahren durfte. Ich muss mich nicht verstellen und verstecken, nicht vor Gott und auch nicht vor euch oder irgendjemand anderes. So, und es ist besser, mein hässliches Gesicht zu zeigen, aber dazu zu sagen, dass ich mich schäme darüber. Oder mir wünschte, schöner zu sein und heiliger in dem Bereich, so dass ihr zugucken könnt über die Jahre, wie ich auch heiliger werde und schöner in dem Bereich. Als dieses getünchte, schönste Gesicht aufzusetzen, diese Christenmaske, die auch nur ein Bild von Gott ist, ein ziemlich eingeschränktes, ne, und dann kommt irgendeine Situation, irgendein Wind und es wird mir entreißen und ihr seht, wie hässlich ich bin, ne, und wie unehrlich. Mir ist lieber ein Bruder oder eine Schwester an meiner Seite, die mir sagt, so, hey, ich bete gerade überhaupt nicht. Aber ich würde es gern. Aber irgendwie ist mir Gott gerade echt egal. Oder ist zu weit weg oder was auch immer. Als ein Bruder oder eine Schwester, die neben mir sitzt und du merkst richtig, ist so ein vorgefertigtes Gebet und Christengelaber, wo du einfach nur merkst, das lebt die Person überhaupt gar nicht. Der Alltag beweist es. Ne? Diese Heuchelei, die ist mir so übel im Bauch, dass ich manchmal schon Versammlungen verlassen musste oder Treffen mit jemandem, wo ich gesagt habe, nee, mir wird nur speiübel, wenn ich mit der Person zusammen bin. Ne? Weißt du, noch Gott ist so. Guck dir, neben wem Jesus saß, mit wem Jesus gegessen hat, mit wem er geredet hat, wem er zugehört hat. Bei wem sich eingeladen hat oder eingeladen wurde. Welche Vollpfosten er sich genommen hat als Jünger, mit denen er durch die Welt latscht. Und ich bin dankbar dafür, dass ich dazugehören darf. Ne? Ein Vollpfosten, der voll gesegnet ist. Aber das bin ich auch nur, wenn ich eine Trennung mache. Und das bin ich auch nur, wenn ich selber eine Trennung mache zwischen meinem Fleisch, meinem alten Menschen, der da ist und laut ist und der hörbar und spürbar ist und der beherrscht und viel Macht hat in vielen Bereichen, und eine Trennung mache zu dem neuen Menschen, den ich bekommen habe, als Jesus Christus angenommen habe und gerettet wurde, der auch da ist und der laut ist und der sich bemerkbar macht, der gut tut und der Gutes tut. Und die zwei streiten sich und ich bin hin und her gerissen, wir alle. Und auch Paulus beschreibt diesen Kampf in sich. Und er sagt, ich tue, was ich nicht machen möchte, ich mach's einfach. Und ich kann mich absolut nicht dagegen wehren. So, je mehr soll ich mich anstrengen, desto mehr falle ich hin. Ich will das, was ich nicht will. Und da kann mich keiner vor retten, außer Jesus. Und ich bin dankbar für seine Ehrlichkeit. Und dass ich diesen Gott kennenlernen darf. Und ich habe, weiß Gott, viele Götter kennengelernt auf meiner Suche nach Christus, nach der Wahrheit. Und ich habe auch jetzt viele christliche Götter kennengelernt. In meinem Weg mit Christen. Wo ich sage, nur dich allein. Und wenn ich dich nicht erkenne, dann will ich dich erkennen lernen in der Situation. Aber dann stelle ich mich auch da und sage, ich weiß es nicht und ich kann es nicht und ich will es nicht. Aber bitte wirke weiter in meinem Leben und führe mich, denn du bist der, der das Wollen mich dazu bringt, dass ich will. Und du bist der, der alles positioniert und alles festsetzt, so dass das Vollbringen kommt. Du bist der, der sich einmischt in meinem Leben und der es schafft, was ich nicht schaffe. Und das ist eben das, was Jesus halt sagt, am Ende der Zeit, bevor er kommt, wird dieses Herz halt mehr, das an Jahwe glaubt und bei Jahwe schwört und Jahwe dient und Jahwe sucht, aber auch dem anderen. Das will ich nicht. Und Jakob sprach, Vers 10, du Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaac, Herr, Jahwe, der du zu mir gesagt hast, kehre wieder in dein Land und zu deiner Verwandtschaft zurück, ich will dir wohltun. Naja, ich bin zu gering für alle Gnade und Treue, die du an deinem Knecht bewiesen hast. Denn ich hatte nur einen Stab, als ich über diesen Jordan ging und ja, bin zu zwei Herlagern geworden. Oh, errette mich! Errette mich doch aus der Hand meines Bruders, aus der Hand Esaus, denn ich fürchte ihn. Ja, er könnte kommen und mich erschlagen, die Mutter samt den Kindern. Du hast gesagt, ich will dir gewisslich wohltun und dein Samen machen wie das Sand am Meer, der vor Mengen nicht zu zählen ist. Und er brachte die Nacht dort zu. Genau. Du siehst, sie hat sich einiges getan. Das ist das erste Mal, dass man Jakob beten hört. Und ich bin so verwundert, wenn ich durchs Alte Testament gehe, vor dem Mosaischen Bund, bevor man eine Richtlinie hatte, wie man Gottesdienst macht, wie was Gott will, bevor man Worte von ihm hatte, geschrieben und gepredigt. In diesem ganz simplen Mensch-Gott-Konstrukt, ohne Regelwerk und ohne ein Bild und eine Wegvorstellung von Gott. Dass der Mensch Gottes genauso mit Gott gegangen ist wie der Mensch heute. Mit Christus. Er kann Gott nicht vertrauen, aber was er macht, ist, er glaubt Gott. Und er redet mit ihm. Und er erinnert Gott selber und erinnert sich dadurch dran, ja, aber du hast gesagt, alles wird gelingen. Du bist mit mir. Ich komme in mein Land und dort werde ich Nachkommen haben. In Massen. Und deine Verheißung wird durch mich und durch meine Kinder und Frauen weitergebracht. Aber ich kann es nicht glauben. Weil da ist Esau und der kommt mit 400 Mann und der will mich umbringen. Und der fängt an, halt wieder menschlich mit dem Verstand irgendwie sein Problem zu lösen. Und das macht es nur komplizierter und umständlicher. Und er verliert dabei auch. Aber er kann es nicht anders. Die Sprüche sagt Salomo, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Verlass dich auf Gott. Und das ist echt sauschwer. Gerade dann, wenn du Gott nicht kennst in bestimmten Situationen. Oder wenn du vergessen hast, wer Gott ist. Aber es kommt nur Last raus, wenn du dich mit deinem Verstand versuchst zu retten. Oder dir einen Vorteil zu bringen. Lass Gott kämpfen. Lass ihn machen. Denn Gott hat auch dir verheißen, alles dient dir zum Guten. Alles, was dir passieren wird, dein Leben. Ich bin vor dir und leite dich. Ich bin mitten mit dir, denn ich habe dich in das gleiche Joch gespannt, das ich mir auferlegt habe. Dein Joch. Und ich ziehe mit dir. Und wenn du nicht mehr ziehen kannst, ich bin kräftig genug, ich ziehe weiter. Ich habe dich auf einen neuen Weg gebracht. Du kannst dich nicht verirren, auf einen breiten Weg kommen, denn dieser neue Weg ist ein neuer Weg, ein anderer Weg. Da führen keine Gassen zurück. Und auf diesem Weg bist du und auf diesem Weg bin auch ich. Und du wirst ankommen an dem Ort, wenn der Weg endet für dich. Und das zu Hause. Er hat uns versprochen in seinem Wort. Und Gott kann nicht lügen. Und er wird sich dort nicht verbessern und seine Meinung ändern. Denn er guckt über Zeit hinaus. Du hast alles. Jeden Tag hast du schon bekommen, was du brauchst, um den Weg zu gehen. Es ist für alles schon gesorgt. Da kommt keine Überraschung. Alle Versuchungen, alle Anfechtungen sind bemessen von Gott individuell auf dich selber, was du tragen kannst. Und auch der Ausweg ist schon festgesetzt. Ich gebe dir das Manna jeden Tag neu. Und du kannst es dir nicht aufsammeln für den nächsten Tag, weil jeder Tag bringt seine eigenen Sorgen. Und ich bereite dich vor, wenn du nur Zeit mit mir verbringst und dich vorbereiten lässt. Ich habe dir schon das Gewand der Gerechtigkeit gegeben. Du kannst nicht mehr unheilig werden, wenn du meine Herrlichkeit nicht verlässt. Ich habe dir einen Pfand gegeben, einen Unterpfand in deinem Herzen. Ich wohne da drin und ich mache keine WG mit Satan. Das ist mein Haus. Ich habe es gereinigt. Ich wohne da drin. Ich schmücke es aus. Und ich mache euch jetzt noch sauber, weil du so ein Schwein bist. Einfach so ein Messi, der alles sammelt, was er findet auf dem Weg, was glänzt. Aber ich mache weiter Ordnung. Und nicht nur das. Ich selber komme aus diesem Haus überhaupt nicht mehr raus, denn die Tür ist versiegelt. Und dieses Siegel kann nur an einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort von einer bestimmten Person gebrochen werden. Du hast einen Unterpfand bekommen und das reicht. Du brauchst dir nichts mehr weiter verdienen. Diesen Pfand, den du bekommen hast, das ist der Eintritt ins ewige Leben mit mir. Und den hast du schon. Und der ist verwahrt. Ein Schatz, den dir niemand rauben kann aus deiner Schatzkammer. Du bist der Tempel Gottes und der Heilige Geist wohnt schon drinne, Gott selber, im Allerheiligsten, in deinem Herzen. Und er hat uns so viele Verheißungen gegeben, wo wir überhaupt nicht mehr straucheln müssten, zweifeln müssten, wo wir Vertrauen suchen müssten. Wir haben all diese Verheißungen in diesem Fest. So wie bei Jakob. Der müsste sich überhaupt nicht stressen. Der könnte ganz entspannt da mit seiner Martha, was hieß die Martha?
Rahel und Lea.
Mit seiner Lea da durchs Leben marschieren, seinen Kindern, die er hat, ganz in Ruhe, könnte erkennen, wie er es auch im hohen Alter tun wird, Mensch, die ist aber gar nicht so hässlich, so dumm oder so einfach, oder hey, die wird ja immer schöner. Das ist meine Lea. So ein Glück, dass ich die Reihe damals nicht noch dazu gekauft habe. Der könnte einfach ruhig mit seinem Bruder jetzt durchs Leben gehen, weil Gott hat ihm ja verheißen, schon bei der Geburt. Der Zweitgeborene wird der Erstgeborene sein oder das Erstgeburtsrecht haben und die Verheißung. Und Gott hätte da seinen Weg gehabt. Ohne Stress und ohne Betrug. Er könnte auch jetzt ganz ruhig ins verheißene Land mit Freude gehen und sagen, ja, der nächste Schritt kommt in Gottes Verheißung und seinem Plan für mich. Wenn du gerade im Stress bist mit Gott oder mit deinem Alltag oder mit deinen Situationen, dann bist du da die Schuld dran. Und nicht die Situation oder Gott. Du machst dir zu viel Plan, oder? Und du bist zu sehr mit deinem Verständnis, mit deinem Verstand und mit deinem menschlichen, deinem fleischlichen beschäftigt. Gott hat seine Wege. Und die sind mir jetzt gerade viel zu groß. Und viele Wege verstehe ich jetzt noch nicht, die schon hinter mir sind, wo ich denke, wie hat er das gemacht? Oder wie konnte das passieren? Krass, ich keine Ahnung. Aber er macht's einfach. Ne? Ich bin zu gering für alle deine Gnade und Treue. Das ist eine Erkenntnis, die er bekommen hat. Doch ich bin zu gering. Aber dennoch darf ich von dieser Gnade und Treue schöpfen. Und zwar jeden Tag, in jeder Situation. Denn du hast gesagt. Und er brachte die Nacht dort zu, nahm, Vers 14, von dem, was er erworben hatte, als Geschenk für seinen Bruder Esau. Ja, und da nahm er 200 Ziegen, 20 Böcke, 200 Mutterschafe, 20 Widder, sowie 30 säugende Kamele mit ihren Pfühlen, 40 Kühe, 10 Stiere, 20 Eselinnen, 10 Eselhengste. Also 550 Tiere. Und er gab sie in die Hand seiner Knechte, jede Herde besonders. Und er sprach zu seinen Knechten, ja, geht von mir hinüber und lasst Trauben zwischen den einzelnen Herden. Und er befahl dem Ersten und sprach, wenn mein Bruder Esau dir begegnen sollte und dich fragt, ja, wem gehörst denn du und wo willst du denn hin hier? Und wem gehört denn das, was du da vor dir hertreibst? So sollst du antworten, ja, deinem Knecht Jakob. Es ist ein Geschenk, dass er seinem Herrn Esau sendet. Und siehe, er kommt selber hinterher uns her. Ne? Also 9 Karawanen. Immer mit einem bestimmten Abstand. Ebenso befahl er auch den Zweiten und den Dritten und allen, die hinter dem Herden hergingen. Und er sprach, so sollt ihr mit Esau reden, wenn ihr ihn antrefft. Und ihr sollt sagen, wir sind gleich fertig, siehe, dein Knecht Jakob kommt auch hinter uns her. Denn er dachte, oh, ich will sein Angesicht günstig stimmen mit dem Geschenk, das vor mir hergeht. Und danach will ich sein Angesicht sehen. Vielleicht, ja, wird er mich ja gnädig ansehen. Und das Geschenk zog vor ihm hinüber. Und er blieb in jener Nacht im Lager. Er stand aber noch in derselben Nacht auf, nahm seine beiden Frauen und seine beiden Mägde samt seinen 11 Kindern und überschritt mit ihnen die Furt Jakob. Und er nahm sie und führte sie über den Fluss und ließ alles, was er hatte, hinüber. Jakob aber blieb allein zurück. Das ist halt wieder so typisch Jakob, so typisch Mensch, der Gott noch nicht erkannt hat im vollen Maße. Du erinnerst dich an all die Verheißungen, du erinnerst dich an all dem, was Gott gesagt hat. Du erlebst Gott sogar und er gibt dir irgendwelche Offenbarungen, Träume oder Wörter von Brüdern und Schwestern oder was auch immer. Bestätigt es in seinem Wort nochmal oder... Aber du denkst wirklich, du musst Gott irgendwie helfen. Oder muss das selber irgendwie deichseln. Ne? Es ist trotzdem kein Vertrauen da und man kann ihn nicht richten dafür, denn er hat dieses Vertrauen, diese Gottesfurcht gerade nicht in seinem Herzen. Ne? Und er probiert es immer noch, so ein, irgendwie seinen Willen durchzudrücken, nicht mit Esau zu kämpfen. Und das ist eine Sache, die möchte ich lernen, weil ich hatte so viele Dinge schon, die mir so viel gekostet haben, wo ich hätte einfach nur Gewinn haben können. Weil ich einfach nur denke, ich muss mein Problem da selber lösen. Gott hat mir Verstand gegeben, dann muss ich noch einsetzen, das stimmt. Aber in den Sachen, die mir zu groß sind und zu viel, da brauche ich nicht einsetzen. In den Sachen, wo Gott schon gesprochen hat und gesagt hat, hey, ich bin bei dir, mach dir keine Sorgen. Dein tägliches Brot, das gebe ich dir heute. Also mach dir keine Sorgen um morgen. Da ist wieder ein tägliches Brot, das ich dir dann an dem heute gebe. Das, was du brauchst als Mensch mit Kleidung und jetzt noch viel mehr, ich werde dafür sorgen. Aber spätestens pünktlich und nicht schon im Vorhinein, dass du dir keine Sorgen mehr machst. Du kannst doch ruhig sein. Sei nicht mit Sorgen beladen dieser Weltzeit, sondern werf das ab und nimm nur diese Last, die ich dir gebe, jeden Tag. Ich bin mit dir, Punkt. Das ist mein Name, den ich gewählt habe. Der Name, den du so mit Liebe anbetest in so vielen Gebeten und in so vielen Liedern. Jesus, Gott mit dir. Ich hätte mich auch anders nennen können, habe ich aber nicht, weil das ist mein Name. So sollst du mich kennenlernen. Das ist meine Persönlichkeit. Das bin ich. Ich bin mit dir. Und ich bin stark. Und ich bin mächtig. Und ich stehe über allen und über jeden Feind, der euch zu groß ist. Auch der Tod und die Sünde. Denn ich bin euer Retter, euer König, euer Messias. Ich bin der Held. Und ich bin der, der siegt. Und ich bin der, der es durchzieht. Und unter die jedes Knie sich beugen wird. Das ist unser Jesus Christus. Die Namen hat er sich gegeben und nach dem Namen sollen wir hochhalten. Und nach dem Namen sollen wir bauen. Und ich muss nicht meine Probleme selber lösen und ich kann es auch nicht. Ich mache nur Mist, echt. Und auch, Ich falle da immer wieder drauf rein. Ne? Ich weiß ganz genau, ich soll ruhig bleiben, nichts machen, nichts sagen in der Situation mit einem Menschen zum Beispiel. Und dann kommt immer wieder der Moment, wo ich entweder im Kopf mit der Person kämpfe wieder neu und dann wieder zornig bin und dann mehr dazu kommt, was mich belastet so. Oder ich plauze einfach raus, ohne überhaupt Ahnung zu haben, wie das Herz von dem anderen aussieht und verletze. Oder mach's noch schlimmer. Es gibt nur Kosten. Ich könnte so entspannt leben als wiedergeborener Mensch. Jeden Tag, von Tag zu Tag. Aber dabei denke ich, ich muss gegen diese Berge ankämpfen, die mir viel zu groß sind, die ich nicht verstehe und beeinflussen kann. Es ist, als ob bei dem Sturm, der jetzt war, ne, ey, die Bäume, wie Gummi. Hast du mal eine Eiche gesehen, die wie Gummi so sich einfach bewegt? Und dann im ganzen Wald. Irre, wie Gummi. Und ich sitze da auf dieser Hollywood-Schaukel und ich sehe die Bäume und es ist einfach beängstigend. Ich denke, die müssen, warum brechen die nicht? Wie können die sich biegen, fast bis zum Boden und wieder hochspringen? Und dann kommt der nächste, die nächste Wehe, wenn du es so willst. So ein, und dann wird es noch schlimmer als vorher, ne? So ein, und ich sitze da und es ist so beängstigend und ich sage, ich kann überhaupt nichts machen jetzt. So ein Gegenwind, bringt nichts. Ich bin so ein Wurm, so klein. So ein, ich kann das einfach überhaupt, ich kann überhaupt nichts wirken. Ich kann nur da sitzen und hoffen, dass nichts passiert. Und dass dieser Sturm sich legt. Was der Sturm gebracht hat, sind 4 neue Bäume, die ich jetzt klein machen darf. Nochmal 2 Jahre Holz. So ein, was sind, und Gott erwartet das auch überhaupt nicht von uns. Und das ist das, was er hier Jakob lehrt. Und eigentlich wollte ich das heute noch machen, aber ihr seht so müde aus. Machen wir nächste Woche weiter. Aber nächste Woche trifft er noch einen Feind, in Anführungsstrichen. Noch jemand, mit dem er was klären muss. Und zwar Gott persönlich. Ne? Und er hat einen Hüftschaden davon, weil er nicht sich ergibt. Sein Leben lang. Aber komm nächste Woche. Und dann kommt noch der Esau auf ihn zu. Ne? Ja, wir sind berufen und auserwählt und in deinem Bund schon fest drin. Ja, und ich danke dir, dass auch du uns in unserer Schwachheit, in unseren Situationen immer wieder entgegenkommst und uns immer wieder aufs Neue das erkennen lässt, dass alles in Ordnung ist. Dass für alles gesorgt ist. Dass wir zu kämpfen haben, aber dass wir uns nicht darüber bemühen müssen, wie es denn zum Sieg kommt. Ja. Ja, wir wollen einstehen, wir wollen einen neuen Menschen leben und den sein lassen. Wir wollen im Gebet kämpfen für uns und für andere. Ja, wir wollen auch die Waffenrüstung anziehen und nicht nur das schöne Gewand der Gerechtigkeit. Ja, wir wollen mit diesen Herrschern von deinen Engeln stehen und deinen Namen ausschreien. Wir wollen aufstehen, wenn wir fallen. Und weiteren. Aber es ist irgendwie so schwer, in manchen Situationen dir zu vertrauen. Obwohl mein Verstand mir sagt, ich soll es tun und ich kann es tun. Obwohl du es mir sagst, in deinem Geist, in meinem Herzen, du hast da einen Weg. Trotzdem komme ich immer wieder zu dem Punkt, wo ich zweifle und wo ich mir Sorgen mache, wo ich Pläne mache, wo ich Zeit verschwende einfach eine Lösung zu finden, ja, für die ich gar nicht, die ich überhaupt nicht finden soll, weil du eine Lösung hast. Und falls jemand hier in dem Raum gerade in so einer Situation ist, dann bitte segne, ja, und lass dich erkennen. Auch in den Situationen, die uns Angst machen, die viel zu viel sind und viel zu schwer und viel zu groß. Ich danke dir, dass wir dich kennenlernen dürfen. Bitte erinnere uns dran, wenn wir meinen, ein Bild malen zu können. Dass jeder, auch ich selber, nur durch einen verschwommenen Spiegel dich sehen, Herr. Der seine Züge ändert, wenn ich meinen Kopf bewege. Ich habe kein konstantes Bild von dir. Ich bin so froh und freue mich auf den Tag, ja, wo das weggetan ist und ich von dich sehen darf von Angesicht zu Angesicht. Bis dahin bist du unser Gott. Und wir wollen keinen Götzen Raum geben. Wir wollen uns nicht stützen auf den Arm von Ägypten. Und wollen eine Trennung machen von der Welt und von dem alten Menschen. Ja, bitte durchforsche unsere Herzen und verändere, Herr. Und gib uns auch Weisheit und Einblick und Gnade und Barmherzigkeit für die Menschen in unserem Umfeld, die gerade schwach sind oder straucheln, oder ja, dass wir nicht zerstörerisch sind durch unser Reden und Wirken, sondern erbauend. Und auch da weiß ich nicht, was ich sagen soll oder tun könnte. Ja, aber ich weiß, dass du es weißt, denn du kennst unsere Herzen und die wahren Beweggründe. Danke, dass wir dich kennenlernen dürfen. Ja. Und zum Schluss, Vater, wenn ich in die Welt muss, weil ich immer noch hier bin, ja, wenn ich über diese Grenze gehen muss, dann nicht, um mich selbst zu bereichern, ja, sondern um zu retten und um Segen zu geben. Aber diese Welt will ich nicht mehr in meinem Herzen haben. Bitte Leute, und schmeiß raus, was nicht von dir ist. Denn in dir ist Freiheit. Und ich danke, dass du uns zur Freiheit berufen hast. Und diese Freiheit zwingt mich dazu, heilig zu werden. Danke dir, dass das ein Wunsch geworden ist und nicht mehr ein Muss. Amen.